Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Guten Tag. Manche Leute decken sich antizyklisch gerade jetzt mit dicken Daunenjacken und Heizgeräten für den kommenden Winter ein. Obwohl man dieser Tage ja eher Abkühlung braucht. Die gibt's heute bei uns im Gespräch mit der Polareisforscherin Stefanie Arndt. Zugeschaltet aus Hamburg. Herzlich willkommen, Frau Arndt.
Moin.
Weil ich gerade bei Daunenjacken war, wie müssen wir uns Ihre Arbeitskleidung vorstellen, wenn Sie da in der Arktis oder der Antarktis auf einer Eisscholle hocken und Schneeproben auf dem Meereis einsammeln?
Vermutlich wesentlich dünner, als Sie denken würden. Man denkt ja immer, oh, in der Polarregion ist es super, super kalt und man muss super, super viel anziehen. Ja. Aber der Punkt ist, die Luft ist ja wesentlich trockener und dementsprechend fühlt es sich auch gar nicht so kalt an. Das heißt, also man geht natürlich immer auf dieses Schichtenprinzip, immer eine Wollschicht unten drunter, so für die Wärme wirklich. Und die oberste Schicht, das ist das Wichtigste, etwas, was den Wind abhält. Und viel mehr braucht man eigentlich fast gar nicht. Okay. Also es ist wirklich gar nicht so super, super viel. Also vor allem im arktischen und antarktischen Sommer, wo es ja nur so minus 10, vielleicht minus 20 Grad wird.
Nur, ist gut. Waren Sie schon mal zu dünn angezogen? Also gab es Erfrierungen?
Es gab tatsächlich schon Erfrierungen, aber eher an den Fingern, weil das Problem ist, Sie haben es ja gerade schon angesprochen, ich arbeite vorrangig mit Schnee und das ist immer eine sehr, sehr filigrane Arbeit und dafür kann ich leider nur ganz, ganz dünne Handschuhe anziehen und dann passiert schon, dass die Finger kalt werden.
Stefanie Arndt war schon mehrfach monatelang in der Arktis und Antarktis, unter anderem auf Expeditionen mit dem Forschungsschiff Polarstern. Dessen Kapitän nennt sie die Schneefrau. Das Spezialgebiet der Polarforscherin Stefanie Arndt ist die Schneedecke auf dem Meereseis im Südozean. Frau Arndt, von da haben Sie ja Schneekristalle mitgebracht. Wie geht's denen denn bei der derzeitigen Hitze hier in Deutschland?
Tatsächlich eigentlich ganz gut. Das ist ja nicht in dem Sinne das Schneekristall mitgebracht, sondern das sind so Negativdrucke im Grunde genommen von den einzelnen Schneeflocken, die ein Kollege angefertigt hat.
Negativdruck auf was?
Auf so einer kleinen Glasplatte. Und dadurch sieht das aber so aus, als wäre da quasi die Schneeflocke konserviert, aber es ist quasi der Abdruck. Aha. Und das sieht aber ganz, 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 ganz toll aus, weil das halt diese ganz filigrane Struktur auch widerspiegelt. Und ja, es ist eine tolle Erinnerung halt an meine Expedition, ganz genau.
Sie forschen am berühmten Alfred-Wegener-Institut, dem Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung, waren dort auch Doktorandin. Warum ist es so wichtig, den Schnee auf dem Meereseis zu beobachten, zu untersuchen?
Genau, der Schnee gibt halt im Grunde genommen dem Meereis seine Farbe. Das heißt, darüber, wie dick der Schnee ist und welchem Zustand der Schnee ist, entscheidet sich so ein bisschen, wie viel Energie, also wie viel Wärme bleibt halt am Boden, am Eis übrig sozusagen, was das Meereis potenziell schmilzt oder wie viel eben wieder zurückreflektiert wird, damit das Meereis kühl bleibt. Und dementsprechend, wenn sich dann also der Schnee anfängt zu verändern, für die meisten ist es halt einfach, Schnee ist gleich weiß. Aber ich sage dann immer so, nee, für mich ist halt Schnee eben nicht nur weiß, sondern er hat halt ganz verschiedene Schattierungen, die gar nicht so offensichtlich sind. Aber genau diese Kleinigkeiten machen es dann eben aus, dass eben doch mehr Energie unten bleibt und dann das Meereis schmilzt, den Ozean erwärmt und so weiter und so fort. Und deswegen ist der Schnee so wichtig.
Das heißt, je weißer, desto besser?
Ganz genau.
Aha. Und was für Erkenntnisse kann man daraus jetzt ableiten für die Erforschung des Klimawandels, des Klimas?
Ja, wie gesagt, der Schnee bestimmt so diese Energiebilanz auf der einen Seite und er ist dann gleichzeitig ja auch das erste Berührungsmedium der Atmosphäre. Wenn also die Sonne sozusagen unten oder die Energie unten ankommt, ist es der Schnee, der diese Veränderung als erstes beobachtet. Sprich, wenn es immer wärmer wird, das ist der Schnee der Erste, der es merkt. Und dementsprechend ist er so eine Art Frühwarnsystem, vor allem für uns in der Antarktis, wo wir bisher noch keine so starken Veränderungen beobachten, wenn wir uns die Meereisausdehnung zum Beispiel anschauen. Und wir erwarten aber, dass wir dann dort, wenn auch dort die Erwärmung und all diese Veränderungen immer stärker zuschlägt, auch auf dem antarktischen Meereis, dass wir diese Veränderung dann genau in dieser Schneekristallbeschreibung sozusagen als erstes sehen.
Mhm. Also wir haben ja schon beschrieben, dass Sie da auf einer Eisscholle stehen oder hocken wahrscheinlich. Wie groß sind diese Eisschollen?
Unterschiedlich. Also wir sind schon auf Eisschollen mit dem Helikopter gelandet. Die hatten einen Durchmesser von so vielleicht 200 Metern. Wir haben aber auch auf Eisschollen gearbeitet. Die haben 5, 6, 7, 8 Kilometer im Durchmesser. Also das ist wirklich total unterschiedlich, auf was man da arbeitet.
Was ist das für ein Gefühl, wenn Sie dort von einem Hubschrauber abgesetzt werden, der fliegt vielleicht wieder weg und Sie sind da plötzlich ganz allein?
Ein ganz tolles. Also das lässt sich kaum in Worte fassen, weil das so der Moment ist, wo man dann der Natur sehr, sehr nah ist, weil man dann einfach merkt, okay, ich bin jetzt einfach hier den Gesetzen der Natur ja auch ausgeliefert. Und ich beschreibe das ja auch in dem Buch, dass ich dann halt immer sage, okay, ich habe dann diesen Globus von meinem Bruder im Kopf und dann halt weiß ich, okay, es ist so unfassbar weit weg, das nächste Land, die nächste Zivilisation, die nächsten Menschen, aber auch, ich weiß durch meine Forschung, dass das Meereis unter mir nur so 1,5, 2 Meter dick ist.
Ach, so dünn ist das.
Genau, und darunter ist dann halt mehrere tausend Meter Ozean. Und wenn man dieses Gedankenexperiment macht, wird einem ganz kurz, ganz mulmig und dann schätzt man aber eigentlich diesen Moment, weil das so Momente sind, wie gesagt, die kann man kaum beschreiben, aber sie sind halt gleichzeitig, ja, verändern sie was in einem und das ist ja einfach ein ganz, ganz besonderer Moment und ich glaube, daher kommt einfach auch diese Faszination, die ich einfach nicht mehr ablegen kann.
Aber ist das so wie beim Schlittschuhlaufen auf dem See oder auf dem Fluss, dass man da theoretisch auch einkrachen kann?
Theoretisch ja, aber praktisch sind natürlich, vor allem wenn wir jetzt gerade gesagt haben, wenn ich mit dem Helikopter abgesetzt werde, was in der Regel der Fall ist, wenn der Helikopter landen kann, dann kann ich auch nicht einbrechen, sondern was dann eher passiert ist, dass das Eis aufgrund der Bewegung aufbricht, dass dann also so Risse im Eis entstehen und das ist dann eigentlich eher die Gefahr, aber auch das, wir suchen uns ja Eisschollen aus, die stabil aussehen aus der Luft und wir bleiben ja dann nur für ein paar Stunden normalerweise und dann sind wir eigentlich durchgehend sicher. Und das ist auch bisher toi toi nie irgendwas passiert.
Bekommen Sie da manchmal Besuch von Pinguinen oder
ganz genau.
Eisbären?
Genau, also in der Antarktis wären es eher die Pinguine, in der Arktis dann die Eisbären. Aber vor allem in der Antarktis, die Pinguine sind einfach super neugierig. Und ich meine, wir forschen da in deren Zuhause. Und natürlich kommen die dann vorbei, weil die haben auf dem Meereis keine natürlichen Feinde. Das heißt, sie sind einfach super neugierig und schauen, was wir machen. Und dann kommt da dann schon mal so eine Gruppe an, erzählt einem was. Da fühlt man sich dann auch gar nicht mehr so einsam und allein.
Und mit Eisbären, also das ist ja jetzt nicht ungefährlich.
Genau, das ist das, was wir dann in der Arktis erleben, also in der Nordpolregion. Das ist dann natürlich eine ganz andere Geschichte. Dafür müssen wir ja dann, wenn wir auf dem Meereis arbeiten, machen wir vorher ein sogenanntes Eisbärenschutztraining, wo wir also lernen, mit dem Gewehr auf dem Eis umzugehen, weil wir immer, wenn wir in der Arktis auf dem Eis arbeiten, haben wir immer Eisbärenwachen mit dabei.
Ja, Sie tragen dann nicht selbst das Gewehr,
doch,
sondern
auch. Also auch. Wir machen das, also wir Wissenschaftler machen das auch selber, aber in dem Moment, wenn ich forsche, kann ich mich natürlich nicht selber beschützen und dementsprechend tauscht man das dann halt dann auch unter den Kollegen, also dass dann halt quasi einer arbeitet und ein anderer macht die Eisbärenwache. Und wenn wir das Schiff im Hintergrund haben, dann wird dann noch zusätzlich auch auf dem Schiff auf verschiedensten Positionen werden Menschen positioniert, die ebenfalls Ausschau halten, weil man natürlich auf dem Schiff ein bisschen höher ist und so den größeren Überblick hat.
Mussten Sie das Gewehr schon mal benutzen?
Nein, das ist Gott sei Dank in 40 Jahren AWI noch nie passiert, dass ernsthaft das Gewehr gegen die Eisbären eingesetzt werden muss. Deswegen ist aber halt dieses Eisbärenschutztraining so wichtig, weil man im Grunde genommen, also man lernt natürlich den sicheren Umgang mit dem Gewehr, aber vor allem lernt man, was man vorher tun muss, damit genau dieser Einsatz nicht nötig wird.
Mhm. AWI steht für Alfred-Wegener-Institut.
Genau.
Und Ihr Buch haben Sie erwähnt, das ist gerade gestern erschienen im Rowohlt Verlag, Expeditionen in eine schwindende Welt, wie das Abschmelzen der Polkappen unseren Planeten für immer verändern wird. Mhm. Seit über 150 Jahren erforschen deutsche Wissenschaftler die Polargebiete. Stefanie Arndt gehört zu den jüngsten Forscherinnen. Sie ist 33 und schon als Bachelorstudentin in die Antarktis aufgebrochen, 14.000 Kilometer von zu Hause entfernt. Damals war sie 22 und hat sich, wie es in ihrem neuen Buch heißt, polar infiziert. Frau Arndt, was zieht Sie gerade in diese Region?
Ja, es sind, glaube ich, genau diese weißen Weiten, über die wir vorher schon gesprochen haben. Also so dieses, das ist einfach ja ein Bereich unserer Erde, den kennt man so kaum und da ist kaum niemand. Und dadurch, dass man halt, dass es auch so schwer zugänglich ist, wissen wir ja auch noch relativ wenig darüber. Und ich glaube, diese Kombination aus allem ist es dann halt immer wieder, was diese Faszination auslöst und einfach diese unberührte Natur sehen zu dürfen, erleben zu dürfen, das Eis krachen zu hören, die Pinguine Delfine schnattern zu hören. Das ist halt, das sind genau die Punkte einfach, die das so besonders für mich machen.
Das Eiskrachen hören, was sind das für Geräusche? Wenn dieses Schiff erstmal die ganze Zeit übers Meer fährt und dann kommt plötzlich dieses Eis.
Das fängt dann so an, so zu kratzen so ein bisschen. Also es ist so ein ganz, also am Anfang, wenn das Eis noch ganz dünn ist oder dann nur so einzelne Schollen zur Seite geschoben werden, ist das halt wirklich wie so ein ganz sanftes Kratzen an der Hülle des Schiffes. Also das ist aber schon, das hat eine total beruhigende Wirkung eigentlich, finde ich. Weil das ja halt sonst ringsherum ist es halt ganz, ganz ruhig und das ist dann so das Einzige, was man hört. Und wenn das Eis dann halt dicker wird und sich das die Polarstern halt wirklich da durchbrechen muss, dann ist es halt eher so ein Krachen, wirklich, wie man dann, also ne, vor allem wenn man dann so vor und zurück setzt und halt wirklich sich da hart durchbricht, da spürt man dann noch viel, viel mehr wirklich so diese Gewalt der Natur.
Mhm. Bekannt geworden ist Stefanie Arndt durch die sogenannte Mosaik-Expedition zum Nordpol. Mosaik, das steht für das multidisziplinäre Drift-Observatorium zur Untersuchung des Arktis-Klimas. Drift-Observatorium, ich finde allein dieses Wort klingt schon aufregend. Angefroren an einer Eisscholle lässt sich dieses Observatorium mittreiben. Was war dabei im Frühjahr und Frühsommer 2020 Ihre Aufgabe, Frau Arndt?
Ja, ich war auch da an Bord, ja, als Teil des Meereisteams. Ich habe das Meereisteam vor Ort auf diesem dritten Abschnitt der Mosaik-Expedition geleitet und habe auch wissenschaftlich mich auch hier natürlich meinem Lieblingsfachgebiet, dem Schnee, im Wesentlichen zugewandt. Also auch dort genau diese Schneeanalysen gemacht, die ich sonst in der Antarktis auch mache. Habe mich auch damit beschäftigt, wie dick ist der Schnee, wie verändert der Schnee seine Eigenschaften einfach über die Zeit, in der ich da war.
Die Auswertung der Daten dieser Expedition, die dauert viele Jahre. Da wird der gesamte Eiszyklus dokumentiert, also vom Gefrieren bis zum Schmelzen. Was sind da jetzt im Moment so die neuesten Erkenntnisse?
Ja, das ist ganz schwer zu sagen. Wir haben natürlich insgesamt Beobachtungen gehabt, wie dass wir für diese gesamte Durchdrift der Arktis nur 300 Tage gebraucht haben, dass wir also sehr, sehr schnell unterwegs waren. Wir haben diese enorme Dynamik des Eises erlebt, dass es immer wieder aufgebrochen ist, sich zusammengeschoben hat. Aber diese wirkliche Detailanalyse an den Prozessen, worum es im Grunde genommen bei der Mosaik-Expedition ging, nämlich wirklich zu verstehen, wie interagieren die verschiedenen Komponenten des Klimasystems über den Jahreszyklus hinweg unter verschiedensten Bedingungen. Das ist halt sozusagen alles wirklich noch in Arbeit, weil wir da noch ganz, ganz viele Proben auch zu Hause in den Laboren zu liegen haben, die noch nicht mal analysiert sind. Also man kann immer noch viel Schnee und viele Eiskerne in den Eislaboren weltweit finden, weil natürlich diese Proben nicht alle nur bei uns in Bremerhaven analysiert werden, sondern eben auch bei allen internationalen Kollaborationspartnern, die diese Mosaik-Expedition auch ausgemacht haben.
Mhm. Im vergangenen Frühjahr waren Sie noch bei einer anderen spektakulären Expedition dabei, der Endurance 22 von Kapstadt aus ging es in Richtung Antarktis mit ja zum Teil 8 Meter hohen Wellen. Das Ziel war ein gesunkenes Forschungsschiff im Weddell-Meer im südlichen Ozean zu finden. Im Ersten Weltkrieg ist das da gesunken. Das ist auch gelungen. Das Wrack wurde gefunden. Sogar der Name war noch lesbar. Endurance. Das war ja sowas wie privat finanzierte Unterwasserarchäologie ja eigentlich. Was war dabei für Sie als Polarforscherin von besonderem Interesse?
Ja, man mag sich erstmal wundern, was interessiert jetzt die Meereisphysikerin, was da auf dem Ozeanboden passiert. Ja, aber wir als Meereisteam an Bord waren dort dafür da oder haben das unterstützt, überhaupt erstmal in den Bereich zu kommen, wo das Schiff gesunken ist. Das Schiff ist ja damals halt auch aufgrund des Eisdruckes gesunken und dass das Team eben nicht weiterkam, sondern mit dem Eis mitgedriftet ist und dann, wie gesagt, zerquetscht und gesunken. Und das heißt, dieses Gebiet ist eben immer mit Meereis bedeckt und genau dafür waren wir dann also da, um dort die Navigation des Schiffes zu unterstützen, um also zu sehen, wie können wir bestmöglich in diese Region kommen, um dort dann nach dem Schiff zu suchen und dann vor Ort auch sogenannte Driftvorhersagen zu machen, also zu bestimmen, wo müssen wir jetzt das Schiff hinlegen, damit wir auf dem Ozeanboden mit den Robotern, die wir an Bord hatten, dort suchen können, so wie wir halt suchen wollen.
Mhm, modernste Tauchroboter.
Ganz genau. Das war halt der Teil und ich habe dann in der Tat, während dann diese Tauchroboter am Boden nach dem Schiffswrack gesucht haben, bin ich dann wieder meiner Leidenschaft nachgegangen und habe dann tagtäglich wieder auf dem Eis oben drauf gestanden und habe meine Forschung ganz normal weitergemacht. gemacht.
Aber drumherum großes Kino, ne?
Ganz genau, drumherum ganz großes Kino mit natürlich ganz, was heißt natürlich, aber eine ganze Weile langen Gesichtern, weil man halt über ja viele, viele Tage und Wochen eben das Schiffswrack nicht gefunden hat und wir schon kurz davor waren, sozusagen ja unverrichteter Dinge wieder zurückzufahren, bis sich dann ja das Wrack uns gezeigt hat.
Großes Kino ist vermutlich auch das Leben auf der sogenannten Neumayer 3. Das ist die modernste Polarforschungsstation des Alfred-Wegener-Instituts. Ist das ein Stück Deutschland in der Antarktis?
Im Grunde genommen schon. Also da ist, ja, eigentlich schon. Also es ist für mich auch ein Stück, also es ist mittlerweile auch ein Stück Heimat geworden. Für mich genauso wie die Polarstern noch ein Stück mehr, weil ich da sehr, sehr viel Zeit drauf verbracht habe.
Das Forschungsschiff.
Genau, unser deutscher Forschungseisbrecher, aber auch die Neumayer Station ist natürlich irgendwie, es ist unsere deutsche Polarforschungsstation in der Antarktis. Sie hat Tradition und es ist immer wieder toll, da zu sein.
Ich stelle mir das vor wie so eine Mischung aus Kreuzfahrtschiff und Laboratorium.
Ja, also Kreuzfahrtschiff, ganz so weit würde ich nicht gehen, aber es ist, genau, es ist so ein bisschen, es hat schon so ein, ja, immer so einen Charakter von Klassenfahrt, das vielleicht schon. Man ist den ganzen Tag zusammen, man kann halt nicht abends nach Hause gehen, sondern lebt dort, wo man auch arbeitet und das ist dann natürlich auch eine besondere Stimmung dort vor Ort.
Sie haben Polarnächte erlebt. Wie fühlt sich das an im Dunkeln?
Es ist eine Herausforderung, weil diese Dunkelheit dafür sorgt, dass der Körper eigentlich am liebsten den ganzen Tag nur schlafen will. Ich glaube, das kennt jeder, wenn einfach auch im Winter fühlt oder geht es zumindest mir so, dass ich wesentlich größere Probleme habe, auch morgens aufzustehen, wenn es morgens dunkel ist, als wenn jetzt wie im Sommer, wenn es morgens hell ist. Und das hat man dort quasi als Dauerzustand. Also das ist halt immer dunkel und man dann also immer nach diesem Schlaf schreit. Es ist eine Herausforderung, aber es ist dann auch da, dann wieder diese Natur in der Dunkelheit zu erleben, auch eine Situation, das kann man sich so ganz schwer vorstellen, weil man denkt jetzt auch, boah, das ist halt super, super dunkel, aber so dunkel ist es gar nicht, weil wir haben ja immer das weiße Eis um uns ringsherum und wenn dann noch der Mond scheint und vor allem wenn Vollmond ist, fühlt es sich gefühlt wirklich fast so an wie taghell, aber auch sonst, man hat Sterne, man hat auch mal dann eine kleine Mondsichel, also es ist gar nicht so dunkel, wie man denkt, aber es ist auch dann, man nimmt so gefühlt dann alle anderen Sinne noch wesentlich deutlicher wahr, also dann halt so diese Geräuschkulisse des Eises oder einfach nur diese Stille, kriegt da natürlich eine ganz, ganz andere Bedeutung, wenn man ringsherum auch nichts sieht.
Und dann irgendwann den ersten Sonnenaufgang.
Ganz genau. Das sind dann einfach, es ist gar nicht dann der Sonnenaufgang in dem Sinne, der dann ganz toll aussieht, sondern es ist dann oftmals diese Dämmerungsphase davor oder danach. Also denn wenn der gesamte Himmel in so pink-lila-Rottönen erscheint, das kennt man hier im Grunde genommen aus Deutschland oder aus unseren Breiten so gar nicht, weil dann die Sonne ja ganz, 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 ganz tief steht und dann den Himmel in solche wunderschöne Farbenpracht taucht und ja, kann man sich auch kaum satt dran sehen.
Ich glaube, ich sattele um, ich werde Polareisforscherin. Ja, ich frage mich, wie wird man sowas? Haben Sie sich schon immer für Naturwissenschaften interessiert?
Ja, in gewisser Weise schon. Also meine Lieblingsfächer in der Schule waren in der Tat Mathe und Physik. Jetzt vielleicht nicht ganz gewöhnlich, aber ja.
Lag in der Familie. Der Vater war Physiker, die Mutter Mathe- und Physiklehrerin. Sie sind 1988 geboren in Ost-Berlin, ein Jahr vor dem Mauerfall. Was wurde da so vorgelebt? Also wie wurden Sie als Mädchen für die Naturwissenschaften begeistert?
Ja, also ich würde jetzt immer sagen, das waren eigentlich unsere Eltern gar nicht so forciert, dass wir auch in diese Richtung gehen. Aber man hat es natürlich ja dann irgendwie, ja, ich würde mal sagen, quasi mit der Muttermilch mitbekommen. Also das ist dann natürlich einfach, Physik war bei uns zu Hause, ich will jetzt nicht sagen, immer ein Thema, aber es war irgendwie trotzdem präsent. Also und daher hat man da dann halt auch nicht so diese Scheu vor dem Thema, so wie es vielleicht in anderen Familien ist, wo einfach dann diese Naturwissenschaft nicht so präsent ist.
Also ich glaube, bei uns wurde nie über Physik geredet. Worüber sprechen Sie da am Abendbrottisch?
Ja, also man hat dann vielleicht auch durchaus mal so eine physikalische Gleichung diskutiert. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es das ist, worüber wir immer am Abendessentisch gesprochen haben, aber es ist natürlich, es ist einfach, es hat so eine gewisse Natürlichkeit, dann auch dieses Thema, in der Tat.
Und dann gab es da noch den großen Bruder mit dem großen Globus, den beschreiben Sie sehr schön in Ihrem Buch.
Ja, Genau, also es ist einfach, ja, mein Bruder ist 3 Jahre älter als ich und wir haben ein sehr enges Verhältnis bis heute. Und ja, dieser Globus, das ist einfach auch so entstanden, diese immer wieder die Verbindung dazu, tatsächlich, wenn ich dann halt jetzt auf dem Eis saß und ich dann irgendwie mir dann den Globus gebraucht habe, um mir vorzustellen, wie weit ich weg bin. Und dadurch war dann auch mein Bruder mir auch auf meinen ganzen Expeditionen natürlich dann so gesehen ganz besonders nah durch diesen Globus.
Ist er auch in diesen Bereich gegangen, beruflich?
Nee, also er ist in der Informatik gelandet. Aber mit Polarforschung hat bei uns sonst in der Familie eigentlich niemand was zu tun.
Aha. Sie haben ja nicht Physik studiert, sondern Meteorologie.
Genau, weil das angewandte Physik war. Also Physik war zwar alles super, aber denn so reine Physik, das war mir doch ein bisschen zu hart. Und deswegen habe ich mich dann einfach umgeschaut, wo kann ich oder wie kann ich einfach das so ein bisschen angewandter gestalten. Und das ist dann halt die Meteorologie. Denn im Grunde genommen habe ich da dann ein Physik-Grundstudium gemacht im Bachelor und habe dann einfach dann diese meteorologischen Veranstaltungen besucht, die aber im Grunde genommen auch nichts anderes sind als Physik, aber so ein bisschen anschaulicher im Grunde genommen.
Und da sind Sie ja während des Bachelorstudiums schon das erste Mal aufgebrochen in die Antarktis. Mhm. Was haben Ihre Eltern gesagt? Haben die versucht, Sie zu stoppen oder haben die das unterstützt?
Ich muss sagen, meine Familie hat mich insgesamt immer sehr unterstützt in allem, was ich tue bis heute. Aber es ist natürlich, das können Sie vielleicht nachvollziehen, dann als Mama gar nicht so einfach, wenn dann das Kind sagt, so, ich breche jetzt mal in die Antarktis auf, ich bin für 2 Monate weg, ziemlich weit weg, um genau zu sein, so gut zu erreichen bin ich auch nicht und kalt wird es auch. Also das ist jetzt nicht so das, was so eine Mama hören möchte. Mhm. Aber wie gesagt, ich wurde immer ganz, ganz toll unterstützt und daher kann ich mich da gar nicht beschweren.
An der Uni Hamburg, da gab es dann diese Spezialisierung in Polarmeteorologie. War Ihnen da schon klar, dass dieses Forschungsgebiet eminent wichtig ist für die Zukunft unseres Planeten?
Als ich anfing zu studieren 2008 und als ich mich dann aber eigentlich schon vorher damit beschäftigt hatte, mit dieser Polargeschichte 2006 vielleicht, war das noch gar nicht so präsent in den Medien, muss ich sagen. Das heißt, als ich eigentlich damit anfing, war das wirklich eher diese Faszination und dieser Entdeckerdrang so ein bisschen für diese entfernten Welten und weniger unter dem Gesichtspunkt des Klimawandels und der Veränderung der Regionen. Und das wurde ja dann erst danach halt immer deutlicher mit diesem sehr starken Meereisminimum dann in der Arktis 2012. Das war dann so der Moment, wo das auch medial immer offensichtlicher wurde und wo man dann auch, oder ich selber dann zu diesem Zeitpunkt auch schon wesentlich tiefer in das Thema eingestiegen bin und das dann halt immer präsenter wurde. Aber als ich damit anfing, war das in der Tat gar nicht unbedingt meine Motivation.
Nach der ersten Expedition in die Antarktis waren Sie ja dann auch auf Spitzbergen, Sie waren in Tasmanien. Nach der Promotion sind Sie als Forscherin am Alfred-Wegener-Institut übernommen worden. Das klingt nach einem bislang sehr geradlinigen und erfolgreichen Lebenslauf. Ist das so oder gab es auch Misserfolge und Enttäuschung?
Naja, es war so an sich schon sehr geradlinig, aber man darf natürlich nicht vergessen, ich bin jetzt zwar am Alfred-Wegener-Institut, aber ich bin ja trotzdem noch Jungwissenschaftlerin und ich bin befristet angestellt. Mhm. Das heißt jetzt nur, weil ich das jetzt schon so lange mache und das mit voller Begeisterung mache, heißt es halt nicht, dass es halt für mich immer weitergehen kann. Das ist ja insgesamt der Weg in der Wissenschaft, dass man immer wieder auf diesen befristeten Arbeitsverträgen sitzt, dass man sich immer wieder selbst quasi darum kümmern muss, wie man weiterfinanziert werden kann und das bringt dann natürlich auch so gewisse Unsicherheiten mit sich, weswegen ich jetzt für den Moment nicht sagen würde, dass jetzt immer alles, also für den Moment, also bis hierhin vielleicht schon, aber man weiß halt nie, wie es weitergeht und was die Zukunft so bringt.
Wie schwierig ist das, als junge Forscherin an Gelder zu kommen? Sind ja wahnsinnig teuer, solche Forschungen und Expeditionen.
Genau, also man schreibt halt immer wieder große Forschungsanträge. Das kostet eine ganze Menge Zeit und die Erfolgsquoten sind immer gar nicht so hoch. Also es ist schon, man muss es wollen, sage ich immer. Also das ist einfach so, auch mit diesen Unsicherheiten, wie gesagt, zu leben, dass man dann halt einen Antrag schreibt und dann hört man halt über Wochen und Monate zum Teil nichts davon und dann kommt irgendwann das Ergebnis, halt Daumen hoch oder runter. Und das ist dann schon, also das ist nichts für schwache Nerven.
Also Daumen runter gab es schon auch?
In meinem Fall Gott sei Dank noch nicht, muss ich an der Stelle sagen. Toi, toi und auf Holz geklopft. Aber trotzdem, das ist halt mir auch bewusst, dass das auch was sein kann, was auch mich dann einholen wird. Und das ist dann natürlich einfach, und das schwingt immer mit.
Expeditionen in eine schwindende Welt, wie das Abschmelzen der Polkappen unseren Planeten für immer verändern wird. Das ist der Titel des Buchs, das Stefanie Arndt geschrieben hat, gemeinsam mit Andy Hartart. War die Kollegin für das Unterhaltsame im Buch zuständig und sie selbst für die Fakten oder wie war die Zusammenarbeit?
Gefühlt fast andersrum, wenn ich ehrlich bin. Weil Andy hat ganz, ganz tolle Recherchen gemacht. Also wir haben natürlich gemeinsam die Themen gesetzt. Wir haben gemeinsam darüber gesprochen, was wir dann für die einzelnen Kapitel als Inhalt geben. Und dann hat sie ganz, ganz toll recherchiert und ich habe dann halt meine Erlebnisse aus den Polarregionen dann mit einfließen lassen.
Macht großen Spaß zu lesen und anscheinend haben Sie ja überhaupt Lust, in die Öffentlichkeit zu gehen. Also auch nach der Mosaik-Expedition waren Sie zum Beispiel in der Bundespressekonferenz und mehrfach in den Medien. Wie wichtig ist die mediale Präsenz heute für Wissenschaftlerinnen?
Ich finde es unfassbar wichtig und zwar gar nicht für mich, sondern für das Thema, weil wir einfach verstehen müssen, dass die Polarregion eine ganz, ganz wichtige Region ist für das, was auch momentan hier bei uns in Deutschland, in den mittleren Breiten und sonst überall passiert in puncto Klimawandel und vor allem in den Polarregionen passiert eben schon so viel und ja, wenn wir dann aber auf Expeditionen gehen, haben wir halt die Möglichkeit, mit unseren Bildern Geschichten zu erzählen und mit unseren Bildern das so ein bisschen greifbar zu machen. Und dafür bin ich immer sehr, sehr dankbar auch für dieses Thema, an dem ich halt arbeiten darf, um das dann halt eben auch genau so zurückzubringen und genau diese Bilder in die Wohnzimmer der Leute zu bringen und so sozusagen auf dieses Thema aufmerksam zu machen.
Und natürlich sind Sie auch ein Vorbild, ne, für andere junge oder heranwachsende Wissenschaftlerinnen.
Ja, also auch das ist so ein Punkt. Ich finde es zusätzlich eben auch wichtig, dass man vor allem die jüngere Generation natürlich mitnimmt, weil genau die es ja auch sind, auf deren Rücken wir sozusagen ja momentan das alles austragen. Und ich finde es dann wichtig, wir haben ja vorher darüber gesprochen, dass ich halt gerne Mathe und Physik mochte in der Schule als Mädchen. Und dann eben auch zu zeigen, hey, man kann halt auch als Frau, als junge Frau in solchen naturwissenschaftlichen Bereichen arbeiten. Ja, es ist immer noch sehr stark männerdominiert, aber ich nehme da dann nahezu gerne dann die Rolle sozusagen als Vorbild für genau die nachkommende Generation ein, auch für die Mädels genau in diese Richtung zu gehen.
Und Sie arbeiten auch mit Kindern, hatten da mal so eine tolle Idee, von der ich gelesen habe, über diese Bojenpatenschaften. Erzählen Sie mal, was das war.
Mhm. Genau, also wenn wir auf Expeditionen gehen, können wir ja immer nur an einem Ort messen. Und dafür haben wir dann, um dann auch über längere Zeiten zu messen, sogenannte Bojen, also autonome Messsysteme, die zum Beispiel Schneedicke oder Eisdicke für uns messen, wenn wir nicht da sind und das per Satellit einmal pro Stunde nach Hause senden. Und dann ist die Idee entstanden im Rahmen von einem sogenannten Open Ship von unserem Forschungseisbrecher Polarstern, wo also ja alle hinkommen konnten und sich das Schiff angucken konnten. Und im Rahmen dieser Ausstellung, die wir zusätzlich noch davor hatten, habe ich gesagt, okay, ich motiviere Kinder aus ganz Deutschland, mir Bilder zu malen. Und diese Bilder sollen dann mit diesen Bojen auf Reise gehen und die Kinder können das dann begleiten, in dem Sinne, dass ich dann diese Bilder mit den Bojen auf dem Eis in der Antarktis fotografiere. Dann kriegen sie eine kleine Urkunde. Und dann wird sozusagen der Weg begleitet und am Ende, wenn die Boje gesunken oder kaputt gegangen ist, dann haben die Kinder eine Lebensgeschichte bekommen. Also dann habe ich sozusagen den Weg dieser Boje mit dem Bild nachempfunden anhand der Daten und habe den Kindern dann so erzählt, einfach ja, dann ist da so und so viel Schnee drauf gefallen, dann wurde es mal ein bisschen wärmer. Oh Mensch, guck mal, hier war ihr ganz besonders kalt. Und so habe ich sozusagen versucht, die Kinder für dieses Gebiet zu sensibilisieren, zu sehen, ey, guck mal, ne, ganz, ganz weit weg und trotzdem so wichtig. Und es war ganz toll zu sehen, weil ich habe, wie gesagt, ich habe Bilder wirklich aus ganz Deutschland bekommen und zum Teil auch von Kindergartengruppen oder Schulklassen als Gruppenprojekt. Und dann haben mir diese Gruppen dann auch berichtet, wie es denn für sie zur Routine wurde, dass sie jeden Montagmorgen gemeinsam geschaut haben, wo ist die Boje, weil man das online nachgucken kann, wie warm ist ihr, wie kalt ist ihr, wie viel Schnee liegt da.
Toll.
Und das war für mich ein ganz, ganz tolles Feedback dann zu sehen, wie ich das wirklich dann den Kindern mit nach Hause geben konnte wirklich. Mm.
Wir verbringen heute hier eine Stunde zusammen. Wie ist das aber derzeit so im Allgemeinen? Finden Sie Gehör mit Ihren Botschaften zum Klimaschutz oder wird alles dominiert durch die Pandemie, den Ukraine-Krieg und das Energiethema?
Das geht ja alles so ein bisschen Hand in Hand, also zumindest natürlich das letzte Thema, das Energiethema. Und ich würde sagen, wir haben durch die Mosaik-Expedition, über die wir ja gerade auch schon gesprochen haben, die Möglichkeit gehabt, insgesamt dieses Polarthema noch präsenter in den Medien zu setzen. Und ich glaube, davon profitieren wir jetzt immer noch, dass dadurch einfach schon so eine gewisse Vorbildung jetzt bei den Leuten ist und dass man darauf aufbauen kann und dass man dadurch schon auch ein Gehör findet. Und man wünscht sich natürlich immer, dass es halt noch mehr geht. Aber ich würde sagen, genau wie Sie sagen, wenn man diese ganzen anderen Themen gibt, die ja uns momentan auch natürlich alle umtreiben, ist das Klimathema an sich schon, es ist ja immer wieder da und es wird immer wieder drüber gesprochen. Ja, es könnte mehr sein, aber ich bin trotzdem darum dankbar, was halt da ist und worauf man dann natürlich aufbauen kann.
Das Alfred-Wegener-Institut hatte ja auch enge Kontakte zu russischen Polarforschern und Institutionen. Liegen die jetzt alle, um im Bild zu bleiben, auf Eis?
Ja, wir sind ja auch finanziert und natürlich stehen unter dem Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und von dem gab es ganz klar Ansage, dass wir jetzt genau diese Kooperation alle auf Eis legen müssen, wie Sie das gerade so schön gesagt haben. Und dementsprechend sind auch wir, so wie in allen anderen Bereichen in Deutschland, sind wir da auch relativ stark eingeschränkt, was das angeht.
Was waren das denn genau für Kontakte?
Zum Beispiel in der Arktis ist es so, dass wir halt, wenn wir in dem russischen Sektor Nordpolarmeeres arbeiten wollen, haben wir das in der Regel mit russischen Schiffen auch gemacht, also russischen Kollegen auf russischen Schiffen. Das geht jetzt so eben nicht mehr.
Also Eisbrecher, die haben. Ne?
Ganz genau. Mhm. Und wir haben dort ja auch Stationen bedient, wo dann auch Permafrost ganz, ganz groß gemacht wurde. Also wir haben ja das Alfred-Wegener-Institut sitzt ja mit seinem Hauptstandort in Bremerhaven, aber wir haben ja auch Außenstellen zum Beispiel in Potsdam. Und die Kollegen dort, wie gesagt, als ein Teil, also Permafrost, also der Dauerfrostboden. Und da war ein ganz großes Thema eben Sibirien. Auch das ist so nicht mehr möglich. Oder mich selbst schränkt es nicht wirklich ein, aber beeinflusst es jetzt, wenn ich mich wieder auf die nächste Expedition mache in die Antarktis, wo wir normalerweise über eine russische Station, wenn wir runterfliegen, also nicht mit dem Eisbrecher fahren, sondern mit dem Flugzeug runterfliegen, sind wir sonst über eine russische Station geflogen und auch diese Kooperation geht so natürlich nicht mehr.
Die Polareisforscherin Stefanie Arndt. Sie haben gerade eben schon angedeutet, es ist eine nächste Expedition in Planung. Wann soll das losgehen in die Antarktis wieder?
Ja, Anfang November wird es mich wieder für 4 Monate in den Süden verschlagen.
Oh, Herbst und Winter. Da beginnt in der Antarktis der südliche Sommer. Wie ist
ganz
der
genau
so?
Hell. ja genau, also ich bin dann den Großteil der Zeit wirklich im Polartag dort. Es ist auch dementsprechend gar nicht so kalt, also so minus 10, minus 15 Grad vielleicht. Also eigentlich ganz entspannt.
Ich frage mich, was kann da bei Ihnen beruflich noch kommen? Also das ganze Leben lang Schneekristalle untersuchen?
Finde ich super. Also da kann ich mich durchaus dran gewöhnen, weil ich meine, das System verändert sich und wie ich schon gesagt habe, wir können auch immer noch so viel eigentlich lernen und so viel Neues entdecken, weil wir eben noch nicht, bei weitem noch nicht alles wissen. Und das ist genau das ja, was mich auch antreibt in meiner Forschung, dass ich halt immer wieder an Grenzen stoße und dann das einfach super spannend finde, dann am Ende des Tages doch über diese Grenzen hinweg zu gehen und neue Prozesse, neue Eigenschaften zu entdecken, die wir vielleicht vorher so noch nicht kannten. Und dann, wie gesagt, aber auch finde ich es nach wie vor einen ganz, ganz wichtigen Teil, auch diese Sachen irgendwie ja nach außen zu bringen, die nächste Generation daran zu führen. Und deswegen gebe ich ja unter anderem auch hier an der Universität in Hamburg Vorlesungen, auch über Meereis oder mache das gemeinsam mit Dirk Notz, weil das einfach, ich das einen ganz, ganz wichtigen Punkt auch finde, wie gesagt, das einfach ja weiterzubringen und die folgenden Generationen dafür genauso zu faszinieren und auch diese ja auf das Thema aufmerksam zu machen, wie wichtig es auch für uns in heutigen Zeiten ist.
Stefanie Arndt, Polareisforscherin, hat uns etwas Abkühlung gebracht in diesen heißen Sommertag. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Frau Arndt.
Vielen Dank Ihnen.